Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden.
Hey, wir haben miteinander Gott angebetet, stehen wir doch nochmals zusammen auf. Wir haben einen starken Erlöser. Er rettet, er heilt und befreit. Und unser Wunsch ist es, dass Menschen in dieser Region, im Dreiländereck, im Umkreis von 100 Kilometern, diesen wunderbaren Jesus kennenlernen. Dass sie dasselbe erfahren dürfen, was wir erfahren haben, die ihn kennen. Dass sie gerettet, geheilt und befreit werden können. Wir sind eine Mehrgenerationenkirche und wir wollen, dass aus allen Generationen Menschen zu Jesus finden. Bei den 80-Jährigen, bei den 15-Jährigen, bei den 40-Jährigen, bei den 30-Jährigen, bei den 20-Jährigen, bei den 60-Jährigen, 70-Jährigen, aus jeder Generation sollen Menschen zu Jesus finden. Und so wollen wir jetzt miteinander für diese Gegend beten, damit Menschen zu Jesus finden können. Wir wollen beten, dass der Himmel geöffnet wird und Menschen beginnen, Jesus zu suchen und beginnen, Jesus anzunehmen und in ihm zu wachsen. Und du darfst einfach laut am Platz, wo du bist, für Menschen beten, die du kennst, und ich werde einfach hier ein Gebet sprechen. Und Jesus, wir kommen jetzt zu dir und wir danken dir für dein Erlösungswerk am Kreuz, Herr. Wir danken dir für deine Auferstehung, dass du vollbracht hast für alle Menschen, Herr, damit sie gerechtfertigt werden können vor Gott. Und unser Wunsch ist es, Vater im Himmel, dass die Menschen hier in dieser Region, im Dreiländereck, im Umkreis von 100 Kilometern, dich kennenlernen und zu dir finden dürfen. Wir danken dir, dass du die Menschen liebst. Und Herr, schenk uns ein Herz, das die Menschen liebt und das ihre Verlorenheit sieht, Herr. Herr, wir haben den Wunsch, dass sie zu dir finden. Und du siehst jetzt die Menschen in unserem Umfeld, die dich nicht kennen. Wir bitten dich für sie, Herr, dass du ihnen begegnest, dass sie Ja zu dir sagen können und den Weg mit dir beginnen. Wir danken dir dafür. Amen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Ja, wir sind ja in den Entwicklungsstufen des Christseins und es gibt so vier Entwicklungsstufen im Christsein. Es gibt den Babychristen im Glauben. Es gibt das Kind im Glauben. Es gibt den jungen Erwachsenen oder den Teenager oder den Jugendlichen im Glauben und es gibt den Erwachsenen im Glauben. Und was für uns ganz wichtig ist zu wissen, nur weil du 20 Jahre Christ bist, heißt das nicht, dass du im Glauben erwachsen bist. Du kannst 20 Jahre Christ sein und kannst ein Baby im Glauben sein, weil da nichts gewachsen ist. Und auch wenn du mal erwachsen geworden bist im Glauben, heißt das nicht, dass du dort einfach bist, weil du mal erwachsen geworden bist. Du kannst auch wieder zurückfallen und ein Kind werden, wenn du das nicht kultivierst, dieses Erwachsensein im Glauben. Und es geht ein bisschen darum, dass du dich prüfen kannst, wo stehe ich im Glauben, in welcher Stufe stehe ich, wo habe ich Wachstumspotenzial. Und es ist so, dass wenn jemand zu Jesus findet, dann ist er ein Baby im Glauben. Und dieses Baby im Glauben, das hat Sündenerkenntnis, das merkt, wow, ich habe gesündigt, ich brauche Vergebung und es kommt zu Jesus und es entscheidet sich für Jesus und sagt, Jesus, ich entscheide mich für dich, ich brauche das, dass du mir meine Sünden vergibst. Und dieser Prozess hört nie auf, immer wieder, wenn wir Sünden erkennen, ist es wichtig, dass wir zu Jesus kommen und sagen, Jesus, Vergib mir. Danke, hast du das Erlösungswerk am Kreuz vollbracht. Das sind die Menschen, die sich beginnen, auf Jesus auszurichten, auf Gott auszurichten und merken, hey, da ist irgendein Gott, der mich liebt, ein großes Wesen, der mich liebt, und sie lassen sich dann taufen und werden hoffentlich erfüllt mit dem Heiligen Geist. Die zweite Phase ist das Kindsein im Glauben. Die Kinder, die lernen ihre Identität kennen. Die sind in diesem Prozess und sagen, ach ja, da gibt's einen Vater, eine Mutter, da gibt's Geschwister und das ist meine Identität, hier stecke ich drin. Sie wissen oder lernen, wie man vergibt und Vergebung empfängt, und sie lernen zu verstehen, dass der himmlische Vater auch erzieht. Und das ist das Gleiche wie bei den Kindern. Sie merken, okay, jetzt werde ich erzogen. Dann gibt es eben die Teenager im Glauben, die sind stark im Wort Gottes verankert. Sie überwinden den Bösen, den Teufel, und ihr Fokus ist ganz stark darauf ausgerichtet, etwas für Jesus zu tun. Ich will etwas für ihn tun. Und ihr kennt das, er hat so viel gemacht, dann ist es nichts anderes als recht, dass ich auch etwas für ihn tue. Und dann gibt es die Erwachsenen im Glauben. Das sind die Menschen, die Gott kennen als den Gott der Geschichte. Als den Gott, der alles im Griff hat. Als den Gott, dem nichts unmöglich ist. Das sind die Menschen, die beginnen ruhig zu werden in Gott und wissen, Gott wird es vollbringen. Und sie haben ein Gottesbewusstsein in ihrem Leben. Und heute schauen wir eben das an, die Entwicklungsstufe des Erwachsenen. Und hier wird von reifen Christen oder den Christen in der Erwachsenenreife geredet. Sie haben Christus im Mittelpunkt, und das erkennt man in jeder Phase ihres Lebens. In diesem Stadium fühlt und lebt der Christ den Satz, den wir in Philipper 1, 21 lesen, und er fühlt den Satz nicht, weil er lebensmüde wäre, sondern er fühlt ihn auf einer anderen Ebene. Denn für mich ist Christus das Leben und Sterben ein Gewinn. Für mich ist Christus das Leben und Sterben ein Gewinn. Und dieser Vers fordert heraus, aber das fühlen die Menschen in dieser Reife drin. In diesem Stadium ist die Beziehung zu Jesus das Wichtigste in meinem Leben. Ihm gebe ich mein ganzes Leben hin, und zwar jeden Bereich meines Lebens. Nicht nur einen Teil meines Lebens. Ich gebe ihm meine Agenda, meine Zeitplanung hin. Ich gebe ihm die Sexualität hin. Ich gebe ihm die Finanzen hin, die Freizeit, die Arbeitszeit, die Beziehungen, die Ehe, die Familie, das Single-Sein, das Investieren in Menschen. Ich gebe ihm einfach alles hin. Und alles ist durchdrungen von ihm in meinem Alltag. Ich liebe Gott mehr als alles andere, und er ist meine größte Freude. Er ist mein Gewinn. Bildlich gesprochen darf er am Steuer sitzen. Er bildet den inneren Kompass in meinem Leben, an dem ich jeden Bereich in meinem Leben orientiere. Und ich komme nochmals zurück, letztes Mal hatten wir den Jugendlichen im Glauben. Das ist der, der schon fest ist im Wort Gottes, der den Bösen überwindet, der sieht das Kreuz und er ist noch ein bisschen ruhelos und der sagt, wo kann ich jetzt kämpfen gehen? Wo kann ich etwas für Jesus tun? Das ist so der Jugendliche, und das ist so super. Jeder muss jede Phase durchmachen, denn wenn jemand eine Phase überspringt, und das will man im Christsein oft, man kommt zum Glauben und will schon ein Erwachsener sein, aber das kommt nicht gut. Das merkt man auch im natürlichen Leben, wenn ein Kind eine Phase überspringt. Es tut seinem Leben nicht gut. Und jetzt kommt der Erwachsene im Glauben. Und ich habe einen Liegestuhl mitgebracht. Ich habe gedacht, ich habe eine strenge Woche gehabt. Dann gönne ich mir heute mal einfach auszuruhen im Gottesdienst und hier zu sein. Aber das ist der Erwachsene im Glauben. Ihm ist es wichtig, jeden Tag eine Zeit zu nehmen, wo er einfach im Liegestuhl liegt, neben Jesus, neben dem Vater im Himmel. Und ihr müsst euch jetzt fiktiv halt einen zweiten Liegestuhl vorstellen, wo er drin liegt, neben Jesus, neben dem Vater im Himmel. Und er rennt nicht mehr einfach herum, sondern er nimmt diese Zeit und hat die Zeiten mit Jesus. Und in diesen Zeiten fragt er Jesus, Jesus, hey, wie siehst du den Tag heute? Wie geht's dir? Was ist dein Herzschlag? Was hast du für mich bereit? Wie siehst du mich? Er ruht wirklich in dem drin. Und der Unterschied zum Teenager ist, dass er diese Zeit mit Jesus hat. Und mehr noch, er redet mit Jesus und liest sogar noch Briefe von Jesus. Es ist ihm einfach so wichtig, zusammen zu sein, seinen Herzschlag zu verstehen und auch den Kopf an seine Brust zu legen. Und so hat er diese Zeiten mit Jesus. Und aus dieser Zeit heraus beginnt er dann aufzustehen und die Werke zu tun, die Jesus vorbereitet hat, und beginnt zu handeln. Ein Teenager im Glauben, den kannst du anfragen, hey, machst du hier mit, machst du da mit? Und der sagt ja überall ja. Da mache ich auch noch mit und da auch noch. Und dann ist er überfordert. Aber ein Erwachsener im Glauben, der ruht, ist mit Jesus zusammen und Jesus sagt ihm, hey, da darfst du mitmachen, kannst du ja sagen, und da ist es jetzt nicht dran, für dich ja zu sagen. Und das ist wichtig, dass wir wirklich im Glauben beginnen, in diesem Liegestuhl neben Jesus zu liegen, jeden Tag neu. Aber nicht einfach liegen zu bleiben, sondern dann aufzustehen und zu handeln, wie es Jesus uns auch vorgelebt hat. Und ich habe schon gesagt, ein Leben ohne Bibel und ohne Gebet ist für einen Erwachsenen unvorstellbar. Er kann sich nicht vorstellen, dass ein Tag vergeht, ohne diese ruhige Zeit genommen zu haben und mit Jesus geredet zu haben, dass ein Tag vergeht, ohne dass er noch über Gott etwas in der Bibel nachgelesen hat. Und da ist dieser Vers 1. Thessalonicher 5, 17 so wichtig, wo es heißt: Betet ohne Unterlass. Der steht hier auf, hat die Zeit mit Jesus und steht dann auf, aber er ist immer noch innerlich, immer mit Jesus verbunden, den Tag durch. Es ist so wichtig, täglich diese Zeit im Liegestuhl zu suchen, neben Jesus zu liegen und zu fragen, Gott, was hast du zu sagen? Und Jesus, er sagt in Johannes 5, 19 folgendes: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Und genau in diesen Zeiten erfahren wir, was Jesus Christus tun will oder was der Vater tun will. Meine Anliegen und Bitten sind mir zweitrangig. Es geht nicht mehr um das, was meine Anliegen sind und meine Bitten. Ich will den himmlischen Vater sehen. Ich will das Herz Gottes spüren. Ich will meinen Kopf auf seine Brust legen. Ich stelle Fragen an Gott und höre ihm dann zu. Und dieses Zuhören bei ihm wird die Basis für meine Entscheidungen, die ich treffe. Das Bibelwort ist meine tägliche Nahrung, die meine Beziehung zu ihm stärkt. Ich bin mit ihm zusammen und ich lese in seinem Wort. Ich bin auch mit meiner Frau verheiratet und wenn sie einen Brief schreibt, dann lese ich den auch noch. Sage ich nicht, du, wir haben jetzt Zeit gehabt miteinander, dein Brief interessiert mich nicht. Psalm 119, 57, 59, das ist ein wichtiger Vers für diese Leute. Mein Teil ist der Herr. Mein Teil ist der Herr. Ich habe versprochen, deine Worte zu bewahren. Ich habe meine Wege überdacht und meine Füße gekehrt zu deinen Zeugnissen oder zu deinen Worten in der Bibel. Mehr und mehr sind mir in dieser Phase Bibelpassagen wichtig, die zeigen, wie Gott ist, wie er ist, was ihn ausmacht. So kann ich anhand von Gott reflektieren, wo ich als Person stehe, und ich bin auch bereit, Personen zu suchen, um Rechenschaft abzulegen. Es braucht diese Reife, um Rechenschaft abzulegen. Ich übernehme Verantwortung für mein Leben als Christ und schiebe bei Unzufriedenheit die Verantwortung nicht ab. Ich mache nicht die Umstände, die Kleingruppe oder die Gemeinde für meine Unzufriedenheit im Glauben verantwortlich. Ich frage mich, was muss in meinem Leben anders werden und suche aktiv Personen auf Augenhöhe, um mich reflektieren und korrigieren zu lassen. Mir ist es ein Anliegen, kritikfähig zu sein. Das heißt, Kritik empfangen zu können von Personen auf Augenhöhe und das in mein Leben zu integrieren und zu sagen, hey, was ist dran? Was muss sich ändern? Ebenfalls ist es mir wichtig, meine Grenzen, die ich habe, anzuerkennen. Und ich habe Grenzen. Und Gott zeigt mir auch immer wieder neu meine Grenzen auf. Bis hierher und nicht weiter. Ich tue das, was ich dem Vater im Himmel tun sehe. Und selbst Dinge bei Personen anzusprechen, die eine positive Entwicklung bei ihnen verhindern. Und ich möchte dich fragen nach diesem Punkt, den wir jetzt durchgenommen haben. Hörst du Gott täglich zu? Lässt du dich von ihm leiten? Ist die Bibel deine tägliche Nahrung? Bist du kritikfähig und willig zur Korrektur? Suchst du die Ursache der Unzufriedenheit bei dir? Oder in deinem Umfeld. Bei Menschen in der Erwachsenenreife liegt der Fokus beim Dienen auf der Nächstenliebe, auf dem Herz. Hey, ich liebe den Nächsten, darum diene ich ihm. Bei dem Jugendlichen ist es mehr, ich will etwas für Jesus tun. Mich bewegt aber weniger das Tun, sondern mehr, wie ich den anderen erbauen kann, wie ich den anderen weiterbringen kann. Und das spricht mich an. Römer 14, 9. Lasst uns nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. 1. Korinther 14, 12. Ihr, die ihr eifrig nach Geisteswirkungen trachtet, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss hat, also zur Erbauung des anderen. Es geht nicht mehr um meine Erbauung, es geht um die Erbauung des anderen. 1. Petrus 4,10 dient einander. Jeder mit der Gnadengabe, die ihr empfangen habt, als gute Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Jesus darf also in diesen Zeiten meinem Leben dienen und ich diene dann anderen Personen. Die Gesinnung von Jesus führt mich zum Dienen und weg von dem, ich will etwas für Jesus tun. Und die Gesinnung von Jesus lesen wir in Philipper 2,5. Ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war. Und diese Gesinnung ist es dann, die mich zum Dienen bewegt. Ich diene nicht mehr berechnend mit einem Zeitpensum. Und wenn ich das dann absolviert habe, dann diene ich nicht mehr und sage, sorry, ich muss jetzt kompensieren, sondern das Herz ist anders geworden. Kennst du Menschen, die nur dienen, solange sie dafür bezahlt sind oder solange sie dafür einen Eigennutzen haben? Ich beginne als Erwachsener Epheser 5, 1-2 zu leben. Da heißt es, als geliebtes Kind von Gott bin ich Nachahmer von ihm. Das machen auch die Babys, das machen auch die Kinder, das machen auch die Jugendlichen. Ich bin Nachahmer von ihm. Und jetzt kommt es, aber als Erwachsener und wandle in der Liebe, und das braucht Reife, mit der Christus mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat, zur Ehre Gottes. Kurz, mein Dienst kommt aus der Beziehung mit Jesus heraus. Bezüglich Gemeinde ist nicht mehr die Frage, welche Dienste kann die Gemeinde mir anbieten, sondern die Frage wird werden, wie kann ich der Gemeinde dienen und sie unterstützen? Wenn ich da im Liegestuhl liege, neben Jesus, dann frage ich, wie kann ich der Gemeinde dienen und sie unterstützen? Und nicht, wie kann ich mich verwirklichen? Wie kann ich mein Potenzial entfalten? Die Liebe Christi für seine Gemeinde, die in Epheser 5, 25 beschrieben wird, überträgt sich auf mein Leben. Er hat sein Leben für die Gemeinde hingegeben. So sehr hat er sie geliebt. Und das überträgt sich auch auf mich. Und ich stelle hier wieder Fragen zu deinem Punkt. Treibt dich die Gesinnung von Jesu Liebe an? Kommt dein Dienst aus der Beziehung zu Jesus? Bewegt dich mehr das Tun für Jesus oder mehr das Erbauen des anderen? Ist deine Frage, wie du die Gemeinde unterstützen kannst oder eher, was die Gemeinde dir bieten kann? Wo stehst du da in diesen Fragen? Als Erwachsener im Glauben ist es mir wichtig, andere auf ihrem Glaubensweg zu fördern. So begleite ich andere Menschen wie ein Mentor, treffe mich mit ihnen, um die Bibel zu lesen und zu beten und Fragen zu beantworten. Und ich frage dich, triffst du dich mit Menschen, die vielleicht offen sind für Gott, die am Anfang von ihrem Glaubensweg stehen und sagst, hey, schau, jetzt lesen wir mal das Lukas-Evangelium parallel miteinander und dann treffen wir uns in einer Woche. Schreib alle Fragen auf, die du hast. Und dann sprechen wir darüber, schauen in der Bibel nach und wir beten miteinander. Und nachher die Apostelgeschichte. In Menschen zu investieren, gewinnt immer mehr an Bedeutung. Dafür wende ich Zeit, Geld und Körperkraft auf. Ich scheue die damit verbundene Arbeit nicht. Es geht mir nicht mehr darum, auf meine Kosten zu kommen und meine Fähigkeiten auszuüben, sondern darum, mit dem, was ich bin und habe, in andere Menschen zu investieren. 2. Timotheus 2,2, das ist ein wichtiger Vers für die Erwachsenen im Glauben. Was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Als Erwachsener ist es mir wichtig, andere Menschen weiterzubringen, etwas ihnen anzuvertrauen zu können. Und dazu braucht es drei Dinge. Sie müssen treu sein, sie müssen verfügbar sein und sie müssen lernwillig sein. Und in dieser Phase ist nicht mein Hauptanliegen zu lernen von reiferen Personen oder meine Dienste tun zu können, sondern das Investieren. Mir selbst ist es wichtig, immer wieder an dieser Quelle angeschlossen zu sein, immer wieder im Liegestuhl neben Jesus zu liegen und die anderen auch zu dieser Quelle zu führen, noch einen dritten Liegestuhl hinzustellen, damit sie auch dort sind an dieser Quelle und dort sein können. Johannes 15, 4 bis 5 ist eine wichtige Stelle, da heißt es, bleibt in mir. Und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ganz ehrlich, was sollte dein Fokus sein bei dieser Bibelstelle? Frucht zu bringen? Nein, ist nie der Fokus. Diese zwei Verse sagen fünfmal, der Fokus soll darauf sein, in Christus zu bleiben, mit ihm zusammen zu sein, an der Quelle angeschlossen zu bleiben. Das ist der Fokus. Es ist nie die Frucht. Die Frucht ist dann ein Resultat daraus. Ich frage dich zu diesem Punkt folgende Fragen. Ist es dein Anliegen, im Menschen zu investieren? Bist du bereit, dafür einen Preis zu bezahlen? Jesus hat nie ein Wohlfühl-Evangelium gepredigt. Er hat darüber gepredigt, dass wir einen Lohn im Himmel bekommen, ja. Aber hier auf dieser Erde sagt, ihr werdet ihr Verfolgung erleben, ihr werdet Herausforderungen ausgesetzt sein. Es wird nicht lustig werden, Leute, aber habt immer das Jenseits vor Augen, was der Lohn sein wird. Und das ist die Perspektive, die er vermittelt hat. Ist es dir wichtiger, an Jesus angeschlossen zu sein oder Frucht zu bringen? Der nächste Punkt ist, für Erwachsene im Glauben hat Großzügigkeit einen hohen Stellenwert. Du siehst an der Großzügigkeit, ob sie gewachsen sind. Zum Beispiel bezüglich Menschen und wie ich ihnen begegne. Dabei spielt Lukas 6, 36 eine wichtige Rolle in meinem Leben. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das spielt eine riesige Rolle. Ich sehe die Barmherzigkeit Gottes und die Barmherzigkeit Gottes, die treibt auch mich. Mir ist es ein Anliegen, großzügig zu vergeben und auch schwierigen Personen mit göttlicher Liebe zu begegnen. Ein offenes Haus für Menschen und die Frage an Gott, wo kann ich Menschen in Not dienen, kennzeichnen mein Leben. Mir ist es wichtig, dass die Menschen einen Hirten haben, der sich um sie sorgt. Matthäus 9, 36. Als aber Jesus die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und mir ist es wichtig, dass diese Menschen auch zum Oberhirten, zu Jesus kommen. Mein Blick weitet sich auch für die Menschen in Not. Und ich beginne auch Menschen in Not zu dienen, die außerhalb meines engen Beziehungsumfeldes sind. Aber Großzügigkeit hat auch einen hohen Stellenwert bezüglich Finanzen für die Gemeinde. Ich brauche keinen Paulus mehr, der mir sagt, dass ich nicht eine Gabe des Geizes geben soll, wie er es den Korinthern sagen musste. Aber er hat doch den Korinthern gesagt, ihr seid immer noch am Milch trinken. Ihr seid immer noch Kleinkinder, Säuglinge. Und ich brauche nicht mehr jemanden, der mir das sagt. Mir ist klar, ich sehe mit den Finanzen im Segen und dabei halte ich mich nicht stur an eine 10%-Regel, die mir das Wort Gottes als Orientierungshilfe und nicht als Gesetz gibt. Nein, es darf auch mehr sein. Wichtig ist aber, dass ich fröhlich für Gott gebe und Gott nicht als Automaten sehe. Ich gebe jetzt so viel und dafür bekomme ich von ihm so viel zurück. Ich soll fröhlich für Gott geben, weil ich ihn liebe, und zwar von den Erstlingen, wie es im Alten Testament heißt, und nicht von den Letztlingen. Und ich frage dich mal, gibst du von den Erstlingen oder von den Letztlingen? Interessant ist nämlich, dass dort, wo Jesus in Matthäus 6, 24 sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, also dem Geld oder dem Reichtum, einige Verse später sagt in Matthäus 6, 33, trachtet vielmehr zuerst, auch mit den Finanzen, nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden, was ihr braucht. Dieses zuerst nach dem Reich Gottes trachten gilt auch für die Finanzen. Von den Erstlingen Gott zu geben bedeutet, wenn der Lohn gekommen ist, gebe ich als erstes Gott. Als erstes gebe ich Gott. Von den Letztlingen Gott zu geben, bedeutet, zuerst den Lohn für sich zu brauchen und wenn dann noch etwas übrig bleibt, für Gott zu geben. Christen in der Erwachsenenreife geben Geld ins Reich Gottes, in die Gemeinde, weil sie Gott lieben und fröhlich für Gott geben. Sie geben immer von den Erstlingen ihres monatlichen Einkommens. Sie geben das unabhängig davon, ob jetzt die Gemeinde nach ihren Wünschen und Vorstellungen läuft und sie halten nicht zurück, weil sie geben es von der Einstellung her Gott. Aus Liebe zu Gott geben und dass sein Reich vor Ort gebaut wird, ist ihnen wichtiger als ihre Vorstellungen und ihre Wünsche. So geben sie fröhlich und es sind genug Finanzen vorhanden, um das Reich Gottes zu bauen. Sie tun es, weil sie einen weiten Blick für Gott und sein Reich haben und ihr Herz auch in diesem Bereich nicht eng ist. Und ich will auch hier einige Frage an dich stellen. Würdest du dich als barmherzigen Menschen bezeichnen? Bist du großzügig im Vergeben? Liebst du schwierige Menschen? Gibst du von deinen Finanzen fröhlich für Gott und sein Reich? Gibst du zuerst für Gott und dann für alles andere? Wie sieht es da aus? Heute haben wir die vierte und die letzte Phase der Jüngerschaft durchgenommen. Und es gibt Christen, die kommen gar nie in dieser Phase an. Sie sind zufrieden damit, in der Phase 2 zu sein als Kind oder in der Phase 3 als Teenager zu sein. Und das ist schade, denn Gott hat noch mehr für dich. Investiere in die wachsende Beziehung zu Jesus, dann wirst du nicht stecken bleiben in deiner Phase. Einmal in Phase 4 angekommen zu sein, heißt nicht, dass ich dort bleibe. Das muss gepflegt werden, das muss kultiviert werden. Sonst werde ich wieder zurückfallen. Und plötzlich schreie ich wieder wie ein Babychrist nach Milch. Gebt mir Milch, gebt mir Milch, ich habe Hunger. Eigentlich tragisch, aber wo wollen wir sein? Und zurückfallen ist dann die Gefahr, wenn die Herzensbeziehung zu Gott und die Gerechtigkeit des Reiches Gottes nicht mehr die oberste Priorität im Leben haben. Sobald ich sage, anderes ist gleich wichtig, werde ich zurückfallen. Dann beginnt plötzlich anderes den Rang für Gott abzulaufen und die Gerechtigkeit des Reiches Gottes, das, was Gott gefällt, wird nicht mehr als das Wichtigste in meinem Leben betrachtet. Und ich will zusammenfassen. Wir haben gesehen, dass ein Jünger im Stadium des Erwachsenen Folgendes lebt. Bibellesen und Gebet sind täglicher Bestandteil. In der Gegenwart Gottes zu sein, im Liegestuhl zu liegen neben ihm, Zeit mit ihm zu verbringen und aus der Ruhe zu handeln, sind täglicher Bestandteil. Und dazu gehört auch, dass ich kritikfähiger werde und bereit bin zur Veränderung. Beim Dienen liegt der Fokus auf der Nächstenliebe, dem Erbauen des anderen und nicht mehr auf dem Tun. Ich muss etwas für Jesus tun, darum handle ich jetzt. Beim Erwachsenen ist es ihm wichtig, andere in ihrem Glaubensweg zu fördern, in Menschen zu investieren. Großzügigkeit ist ein fester und gelebter Wert in seinem Leben. Und ich frage dich, welche Elemente, die du hier vorne siehst, entdeckst du bei dir? Und welche Elemente sind nur dürftig oder gar nicht vorhanden? Weil du vielleicht dein Herz auch hart gemacht hast und gesagt hast, ja hier, das nehme ich schon, aber hier will ich keine Veränderung. Dann wird es Zeit, dass du mit diesen Elementen zu Gott kommst und sagst, Gott, ich bin auch bereit, hier mich dir auszusetzen, mein Herz verändern zu lassen. Vergib mir, dass ich es bis jetzt nicht getan habe. Wichtig ist, dass du die Beziehung mit Gott pflegst. Und wir werden jetzt ein Gebet sehen, hier vorne. Das Gebet heißt: Jesus, ich und mein Herz gehören dir. Mein Herz soll brennen für dich. Gott, ich will in Beziehung mit dir sein und von dir lernen. Ich will dir treu sein und für dich verfügbar sein. Schau es nochmals an, dieses Gebet. Kannst du hinter dem stehen? Ist das ein Anliegen für dich? Und wenn es das ist, dann steh doch auf und dann wollen wir, die stehen, miteinander laut dieses Gebet beten. Ich zähle von 3 runter auf 1 und dann beten wir es. 3, 2, 1. Jesus, ich und mein Herz gehören dir. Mein Herz soll brennen für dich. Gott, ich will in einer Beziehung mit dir sein und von dir lernen. Ich will dir treu sein und für dich verfügbar sein. Amen.